Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hairless in the Cloud, Folge 3 oder 2, je nachdem, wie man möchte. Wir haben bei 0 angefangen, was auch ein bisschen zu Schwierigkeiten geführt hat, Marco.
Ja, ich weiß. Als alter Developer, ich habe früher mal VB gemacht, da hätte man klassisch bei 1 anfangen müssen, aber ich habe dann irgendwann was Richtiges gelernt und bei C Sharp geht es halt auch bei 0 los. Ich glaube, iTunes gehört halt eben nicht in die technische Kategorie. Das ist eher mit VB zu vergleichen als mit C Sharp.
Also was ist passiert? Wir haben ja diese Plattform Anchor FM. Da laden wir immer die ganzen Podcast-Folgen hoch und die distributen für uns diese Folgen zu allen anderen Plattformen wie iTunes und Google, Android, wie heißt es? Google Podcast, Spotify
Alles
und so weiter.
Mögliche, ja.
Ja, und das ist eben nicht passiert. Diesmal auf ein paar Plattformen ist es angekommen, aber nicht auf den großen Plattformen. Und wir gehen davon aus, dass es mit dieser Versionierung zu tun hat, dass wir da angefangen haben, bei Null zu zählen. Da muss man beim Einstellen des Podcasts, muss man da sagen, welche Folge das ist. Und wir haben da halt mal Null reingeschrieben bei dem ersten, weil es so eine Pilotfolge war. Und deswegen wurde das nicht richtig deployed. Und deswegen kam der zweite Podcast, den wir kurz vor Weihnachten aufgenommen haben, leider erst vor ein paar Tagen an. Und jetzt sind wir schon im neuen Jahr mit dem dritten.
Genau. Ja, und da wollen wir uns jetzt mal wieder angucken. In üblicher Manier haben wir gerade mit unserem OneNote gekämpft. Wir haben es durch. Genau, du hattest aufgenommen White Room, Situation Room. Das war mal ein messy Desktop, würde ich sagen, oder?
Ja, es gab irgendwie auf Twitter so ein Bild, können wir hier verlinken in den Shownotes. Da gab es die riesige Message, Windows 10 ist jetzt im Weißen Haus im Situation Room angekommen. Yeah.
Ja.
Keine Ahnung, was man davon halten soll, aber ich fand es ganz lustig.
Ich nehme an,
Ja, dann.
demnächst wird dann noch Donald Trump mit dem Windows-Client twittern.
Das ist durchaus möglich, ja. Nachdem der Twitter-Client jetzt im Store ist, ist es ja auch kein Problem mehr, den auf Windows draufzukriegen.
Genau.
Apropos Store, Python ist auch angekommen im Windows Store. Auch eine interessante Message. Also wer sich irgendwie hier mit KI beschäftigt, kommt ja irgendwie fast um Python nicht mehr herum. Und Microsoft pusht es auch im Zusammenhang mit Python und hat jetzt eben auch Python zusammen mit den Entwicklern in den Windows Store gebracht.
Genau, die andere Alternative ist ja quasi Windows Subsystem for Linux. Wenn ich da quasi wirklich in die Windows-Welt abtauchen will, gibt es da, also von daher sind schon spannende Sachen da. Ich habe heute Morgen noch meinem Feedly gelesen, ja, dass jetzt einige sich nochmal so versucht haben, so ein Summary von 2018 zu machen. Man guckt ja mal, was waren die Store-Apps quasi auf iTunes, was waren die Top-Stores, also im Apple Store, im Google Store. Naja, wenn man halt bei Microsoft reinguckt, ist halt immer noch ein bisschen traurig. Der Store ist tatsächlich so ein bisschen mehr Infrastruktur als tatsächlich irgendwie dieses Ding, das lebt und wo man sich freut, wo man reinguckt, was an neuen Apps gekommen ist. Für uns ist er potenziell wichtig, Office, die Apps da drinnen, die Infrastruktur generell auch für einen Company Store zu nutzen. Aber ja, so richtig abheben tut das Ding nicht. Bin mal gespannt, 2019, ob Microsoft da nochmal irgendwie eine Position zu macht. Das verschwindet, glaube ich, nicht, aber keine Ahnung, wie realistisch sie werden mit dem Erfolg des Stores.
Ja, also ich fände es schade. Ich fände es wirklich gut, wenn das irgendwie sich stärker etablieren würde, wenn Microsoft hier die großen Hersteller überreden könnte, Store-Versionen zu bauen. Weil es halt schon irgendwie eine gewisse Firewall darstellt. Ja? Man kann im Unternehmen sagen, ey, ihr dürft alles installieren, was im Store ist, oder von mir ist auch nur einiges, was wir in den Business Store gestellt haben. Und nicht irgendwie alles, was es halt irgendwie im Internet gibt. Aber das ist schon mal Schritt zu mehr Freiheit für den User. Also ich fände es eine coole Sache, wenn es da einiges gäbe.
Also für mich ist auch Convenience, wenn man anguckt, also wenn wir Software verteilen, machen wir das üblicherweise über Realm Join, quasi unser Produkt dazu in dieser 100% Cloud-Welt. Aber auch das ist quasi im Hintergrund halb vollautomatisch, merken tut man auch nicht so viel davon. Aber der Store bietet ja genau da die Vorteile. Ich bin langjähriger .NET Paint-Benutzer, und
Ja.
auch das ist in den Store reingekommen und tatsächlich, es kostet dort Geld, aber ich habe gesagt, hey, ich habe das Ding wirklich so lange benutzt und es hat mir so gute Dienste geleistet, dass ich tatsächlich irgendwie, ich glaube, die 6,70 €, die es kostet oder irgendwas um den Dreh, tatsächlich ausgegeben, um einmal die Convenience zu haben, draufzuklicken, always up to date zu sein, mich nicht mit irgendeinem Installer rum zu ärgern. Und auch mein Screenshotting-Tool ShareX war die Sache, Kollegen schwören auf Greenshot. Haben wir bei uns im Realm Join quasi als Paket auch mit drinne. Aber für mich war klar irgendwie, hey, das Ding gibt's halt ShareX im Store. Dann ist es für mich, aber mein Chef würde jetzt immer wieder sagen, der Marco, der nimmt alles von Microsoft. Ist natürlich so die logische Alternative, dahin zu gehen.
Was ist ShareX genau? Das ist von Microsoft, oder was?
Nein, eben nicht, aber das ist im Store. Gibt es als Open Source, kannst du die auch so runterladen. Und der Olli vor seinen MVP-Zeiten, als er quasi noch für Software hätte bezahlen müssen, hat das auch eine ganze Weile verwendet. Und es macht super Annotations, Pfeile, Bilder und so eine Sachen. Klar, irgendwie einen, was nutzt er jetzt? Was gibt es für die MVPs gratis?
Ja, er hat es mir gezeigt.
Den Standard Snagit, genau, Snagit.
Snagit, genau.
Das ist ein geiles Produkt. Ganz klar, aber wie gesagt, für die paar Screenshots, die ich brauche, reicht das eigentlich völlig. Und wie gesagt, auch das als Store-App ist für mich halt einfach ein Argument, das zu tun, um nicht irgendwie wieder einen Auto-Update-Pop-up zu bekommen.
Ja, ansonsten ist gerade die CES oder die CES, wie spricht man das eigentlich aus? Consumer Electronics
CES, Consumer Electronics Show.
Show.
Genau. Das ist da.
Was wird da gezeigt? Selbstfahrende Autos.
Viel Tech, viel Gaming natürlich auch, aber durchaus für uns auch mal wieder interessant, wenn es um neue Hardware geht. Da werden halt unheimlich viele Geräte, neue Geräte vorgestellt, neueste Prozessorgeneratoren. Ich habe mir gestern noch ein Video angeguckt auf YouTube, die sagen halt, naja, so viel gibt's halt von Intel gar nicht viel Neues. Das heißt, das, was jetzt eigentlich gerade neu ist, sind ganz viele Gaming-Laptops, die jetzt quasi dieses RTX Raytracing von Nvidia in die Laptops einbauen. Das heißt, da geht es jetzt nicht mehr nur um eine GTX 1080, 1070, die jetzt in deinem Laptop drinsteckt, sondern Raytracing, kaum unterstützt, aber die Zukunft wahrscheinlich. Und immer wieder neue Geräte. Und bei dem einen Gerät musste ich an dich denken. Du hast ja heute wieder deine Spezialwebcam an. Dell hat ja wie auch einige anderen aufgrund des Small Bezel, das heißt der schmale Rand, die Kamera nach unten verschoben. Immer wieder unglaublich, wie schlecht das dann aussieht.
Ich kann ja für die YouTube-Zuschauer mal ganz kurz umschalten. Sieht man
Genau.
das?
Ja, momentan sieht man noch dein Bild. Genau, jetzt bist du da. Wenn der Jan jetzt auf seinem Laptop anfängt zu tippen, dann sieht man seine Hände. Tolle Sache. Wie gesagt, das Problem hat jetzt Dell gelöst. Generell spannende Geräte. Ich stehe ja mehr auf die Two-in-One-Kategorie, aber da musste ich sofort an dich denken.
Ja, es ist immer noch mein Lieblingsrechner eigentlich. Der erfüllt so die Kompaktheit und Touchscreen hat er und ist sehr gut verarbeitet. Kommt eigentlich so den Apple-Rechnern, wie heißen die? Sag mir gleich so
MacBook.
schnell.
MacBook
Ja,
Pro.
den Air meine ich
Ach, dem
eigentlich,
R, okay.
genau. Eigentlich am nächsten. Und
Oh, puh, da wirst du jetzt aber viele Apple-Hasser. Mails an Jan, bitte.
ja, im Windows-Bereich auf jeden Fall, ja. Also das Trackpad ist natürlich nicht vergleichbar. Das ist bei Apple ist es schon irgendwie so fast ein mechanisches Ding, ja. Das ist wie wenn man einen Hebel umlegt. Wenn man da einen Strich mit dem Finger macht auf dem Trackpad, dann passiert er auch. Das kann ich jetzt von dem XPS nicht ganz behaupten.
Surface
Aber
Pro.
es ist in Ordnung. Und das gibt es jetzt auch in Weiß, habe ich gesehen. Ne? Und du hast irgendwie erzählt, er ist auch abwaschbar.
Ja, speziell, hat eine spezielle Nanobeschichtung irgendwie. Die haben das damals, ich bin ja ein großer The Verge-Fan, die haben da irgendwie Senf drauf geschmiert und das war wohl auch auf der Show, wo sie das präsentiert haben, ein Riesenthema, dass du das dann einfach abmachen kannst, weil es eben ohne Rückstände ist. Und wenn man dann Microsofts Alcantara-Laptops mit dem Surface-Laptop nachdenkt, da will ich, glaube ich, nichts drauf spielen.
Ja.
Hatte schon.
Und die Kamera ist jetzt oben eben, ne?
Und die Kamera ist oben. Und wir kamen auf dieses Reverse-Notch-Thema. Wie gesagt, wenn man so diesen Mobile Space verfolgt, ist ja dank Apple hat das Kind einen Namen, die Notch, von vielen dann kopiert. Und Samsung arbeitet schon wieder an Notchless Phones, Teardrop-Sachen an der Stelle. Und jetzt hat einer der Hersteller halt gesagt, die wollen einen schmalen Rand haben, wollen die Kamera aber trotzdem da oben haben. Und sie haben jetzt eine sogenannte Reverse-Notch eingebaut. Das heißt, das Ding hat nach oben seinen schwarzen Balken. Wir leben echt in
Ja,
einer
aber das steht dann
crazy Zeit.
über das Gehäuse hinaus, oder wie ist das?
Exakt, keine Ahnung, wie das beim Zuklappen ist, auf welcher
Ja.
Seite das übersteht. Ist einfach keine. Auf der anderen Seite haben sie auch andere Geräte gezeigt, wo sie tatsächlich auch eine sehr, sehr schmale Gehäuserand haben und sie haben dann aber einfach wie beim Telefon rein theoretisch einfach Löcher oben reingestanzt, die sehr, sehr klein sind. Keine Ahnung, was die Kamera-Quality dann noch hergibt, aber es ist, glaube ich, immer noch besser, als das Ding unten zu haben.
Also manche Designer sollte man auf den Mond schießen, Marco. Sollte eine Überleitung sein zu unserem nächsten Thema.
Genau, der Elon hat getwittert. Genau, der macht jetzt gerade seine bemannte Raumfahrt fertig und hat heute ein Bild getwittert auf SpaceX. Das Ding sieht ein bisschen aus, als wäre es in Alufolie eingewickelt. Die Renders sehen deutlich charmanter aus, aber er bereitet sich vor, um uns quasi, genau, in den Weltraum zu schießen.
Okay. Und wohin dann? Also einfach mal hoch und wieder runter, oder um was geht's
Genau,
da?
ich glaube, das war jetzt einer, der eben quasi im Orbit bleibt. Was ich, so der Experte bin ich gar nicht, aber das heißt, ist eher so vergleichbar mit dem Jeff Bezos, der quasi seine Raketen ja eben nicht in den Weltraum schickt, sondern quasi einfach nur in die erdnahe Umlaufbahn. Weiß gar nicht, welches es ist. Da gibt es so zwei Kategorien und das ist eben einer, wo er tatsächlich einfach diese Rakete mal testen will, wo Leute drinnen sitzen, um dann zu schauen, das Ding anschließend dann auch auf den Mars zu schießen. Ne? Schauen wir
Ja,
mal,
sind wir mal gespannt.
ob wir das noch erleben.
Ja, dann haben wir noch zwei 100% Cloud-Themen. Haben wir zwei oder drei? Ne, zwei haben wir, glaube ich. Ne? Einmal Thema Autopilot Harvesting. Da geht es darum, Autopilot ist ja die Geschichte, wo ich mit Windows 10 Deployments dafür sorgen kann, dass ich von Anfang an aus dieser Out-of-Box-Experience, ja, diese blauen Screens, die wir da sehen, wenn wir den Rechner irgendwo beim Mediamarkt kaufen und dann einschalten und dann gefragt werden, ist das jetzt dann Windows, ist das jetzt ein Privatrechner oder ist das jetzt ein Firmenrechner und dann unseren UPN eingeben und Passwort und so weiter. Diesen Prozess, diese OOBE-Phase, diese Out-of-Box-Experience, die kann man mit Autopilot customizen. Also hauptsächlich kann ich Screens wegmachen, ja, ich kann die Euler automatisch accepten lassen und kann da auch für eine besser angepasste Experience sorgen. Ich kann also zum Beispiel den Firmennamen da über den Screen drüber schreiben und solche Sachen. Ich kann dem User also das Gefühl geben, dass er hier einen Rechner von meiner Firma in der Hand hat, ja. Und jeder Screen mehr, den der User irgendwie ausfüllen oder anschauen muss oder da irgendwie eine Entscheidung treffen muss, verwirrt den User und führt zu Fehlern. Und deswegen ist das was wir in unseren Deployments eigentlich überall mit drin haben, dass wir da Autopilot customizen.
Aber fürs Verständnis, das ist ja wirklich nur quasi, wenn du die in der initialen Phase, wenn du die vom Vendor geliefert bekommst, dass er sie quasi direkt Autopilot ready hat. Unser Standardszenario, du gehst zu Best Buy oder Mediamarkt und kaufst dir da einen, da kann man mit Autopilot wenig machen, oder?
Ja, das ist richtig. Also in dem Moment, wo ich das Gerät vorher noch nicht gesehen habe, oder wo der Hardwareverkäufer, die großen Lenovo und Dell und so weiter, nicht eine Connection zu meinem Tenant aufgebaut haben und da die Autopilot-Info schon in meinen Tenant reingeschrieben haben und mein Tenant damit das Gerät schon kennt, in dem Moment habe ich erstmal keinen Einfluss darauf oder fast keinen Einfluss. Es gibt jetzt seit 18.09 eine Neuerung, wo ich auch Windows 7 Geräte, wo ich ja theoretisch diese Information gar nicht bekomme, weil ich die nur über ein Windows 10 Gerät aus der Hardware auslesen kann. Aber es gibt jetzt eine Möglichkeit auch mit Windows 7 Geräten, die in diese Out-of-Box-Experience oder in diese Autopilot-Experience reinlaufen zu lassen, indem ich so ein JSON-File, was so im Prinzip meine Punkte aus meiner Autopilot-Konfiguration darstellt, wenn ich dieses JSON in mein Image mit reinbekomme. Ja, das heißt also, ich baue mir ein Windows 10 Image und da sorge ich dafür, dass da dieses JSON-File drin ist. Und dann, wenn der User dann diesen Rechner neu aufsetzt, dann hat er genau die gleiche Experience, als wenn ich diese Autopilot-ID über einen anderen Weg, über einen Connector in den Tenant zum Beispiel reingebracht hätte. Ja. Er hat die gleiche Experience, aber der Rechner ist trotzdem nicht in der Autopilot-Datenbank. Das heißt, wenn so ein Rechner, so ein Windows 7-Rechner, der durch dieses JSON-File diese Autopilot-Experience durchlaufen hätte und dann das AAD gejoint hätte, wenn der dann mal resettet wird zum Beispiel, ja, dann würde er wieder von vorne die ganz normale, nicht customized Experience durchlaufen. Das heißt, ich muss also dafür sorgen, dass ich ihn über eine Policy dann anschließend entsprechend targete, dass er dann doch in meine Autopilot-Datenbank aufgenommen wird, nachdem er dann im AAD ist. Ja?
Also das ist technisch möglich, quasi ihn dann so vorzubereiten, weil das ist ja unser Standardansatz, quasi in der modernen Welt zu sagen, okay, wenn ein Device irgendwann nicht mehr funktioniert, das ist jetzt kein stundenlanges Troubleshooting, sondern ab einem gewissen Moment muss man sich einfach dafür entscheiden, das Ding platt zu machen. Das heißt, diese Situation sollte uns eigentlich in der Regel häufiger machen. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Devices dann eben auch quasi wieder richtig enrolled werden.
Genau. So, und was wir jetzt oft gemacht haben im Testing, und da habe ich mich auch schon oft mit Kollegen darüber unterhalten, wir testen ja oft mal so, wie sich Autopilot verhält. Und was machen wir dann? Wir nehmen eine VM, machen da ein Windows 10 Image drauf und starten das Teil. Und sobald die Out-of-Box-Experience losgeht, machen wir ein Command-Prompt auf mit F10 und starten dann dieses Autopilot-Infoskript und holen uns in dem Moment die Autopilot-ID und schreiben die entsprechend in den Tenant hoch. Ja? So, und jetzt könnte man eigentlich davon ausgehen, dass du dann beim nächsten Reboot diese Autopilot-Experience hast. Okay, wir warten noch ein bisschen irgendwie die Sync-Zeiten ab und so weiter, aber wenn du dann gewartet hast, hättest du eigentlich davon ausgehen können, dass du dann in die Autopilot-Experience reinläufst. Tust du aber nicht. Warum? Weil in dem Moment, wo diese VM online ist, und sich verbinden kann schon mal mit mit einem Tenant, zieht er sich schon mal die Info, der User oder der Rechner ist gar nicht konfiguriert für Autopilot, er zieht sich also sozusagen ein Null-Profil. Ja? Okay. Und das behält er auch und fragt nie wieder erstmal danach. Ja? Das heißt also, der Rechner kriegt diese Information, dass er jetzt ein Autopilot-Profil zugewiesen bekommen hat, die kriegt er nie mit. Ja? Mhm. Und das haben sie jetzt mit 18.09 auch neu gemacht. Das heißt also, wenn der Rechner neu bootet, fragt er jedes Mal neu nach, gibt es denn ein Update hier zu meinem Auto? Ich versucht habe schon öfters zu gehen, dass ich da während der OOBE in der VM entsprechend auf den Command Prompt gehe und dann mir die Autopilot-Info runterziehe, die hochlade, bisschen warte und dann kann ich entsprechend in diese Out-of-Box-Experience mit Autopilot reinlaufen.
Was dann einen entsprechenden Reboot benötigt.
Genau.
Ja. Okay. Na gut. Solange man sich dann traut, 18.09 auch schon einzusetzen, aber ich glaube, da haben wir die schwierigste Phase jetzt überschritten. War 18.09, ne?
Ja. Ja, nachdem der Second Release rauskam, glaube ich, ist jetzt alles safe soweit.
Safe.
Safe as safe can be. Ja, was ist dein Thema?
Ja, das zweite Segment ist eine Riesendiskussion. Im Endeffekt, wenn wir mit Dateien heute in Teams arbeiten, vorher haben wir ja vier Groups eingesetzt quasi, da gab es keinen speziellen Client dazu, da war Sherpa und SharePoint. Und jetzt mit der Einführung von Teams haben wir ja immer das Problem, dass wenn wir das Ding starten und das natürlich in einem englischen Tenant haben, dass wir dann so einen General-Ordner haben. Das heißt, wenn ich so ein Team aufmache, ist der erste Kanal, in dem ich arbeite, tatsächlich einfach General. Und genauso wird es fortgesetzt. Jeden Kanal, den ich anlege, für den wird ein Ordner auf der SharePoint-Seite erzeugt. Optimalerweise ist es ja so, dass der User nie SharePoint zu sehen bekommt, weil er einfach sein Teams-Client nicht verlässt, weil das Beste ist, was es gibt auf dieser Welt. Die Realität sieht immer anders aus. Und genau da fangen dann die Probleme an. Was ist, wenn wir eine Migration hatten? Ja, das heißt, ich habe eine Migration, wir migrieren File-Shares und wir wollen in ein Team migrieren und dann stellt sich die Frage, migriere ich jetzt immer in den General-Ordner oder migriere ich in den Root-Ordner? Wenn ich in den Root-Ordner migriere, bedeutet das aber, dass wenn der User sein Team aufmacht, er überhaupt nichts sieht. Also er denkt, es sind keine Dateien da. Mhm. Ja, das heißt, so von der grundlegenden Geschichte müsste man sich eigentlich darauf einigen, quasi einfach die gesamten Daten, die wir ablegen, immer in den General-Ordner reinzuschmeißen. Oder die andere Alternative für jeden Ordner, den wir im Root erzeugen wollen, einen Channel zu kreieren.
Das geht aber rückwärts, geht es glaube ich nicht, ne? Wir wissen das. Also wenn ich jetzt einen Channel erzeuge unterhalb von meinem Team, der heißt jetzt Marco, dann wird ja in meiner Root wird ja dann ein Ordner erzeugt, der Marco heißt. Aber umgekehrt, umgekehrt funktioniert das nicht, oder?
Nee, wenn ich auf der SharePoint-Seite einfach Ordner anlege, dann tauchen die eben nicht als Channel auf. Auf der anderen Seite kann man es so ein bisschen verstehen, weil das ist für den anderen unbekannt. Wenn er einfach sagt, mit Teams ist mir egal, ich muss nur meine Daten da ablegen und ich mache einfach eine Ordnerstruktur und auf der Teams-Seite poppen lauter Channels hoch. Mhm. Die andere Problematik, die du heute auch noch hast, ist, dass der Name des Channels quasi den initialen Namen vorgibt und wenn du den, sag ich mal, auf der SharePoint-Seite zum Beispiel renamest, weil du gar nicht weißt, dass da ein Team drauf hängt, weil du nur von der SharePoint-Seite arbeitest, Dann ist es so, dass du auf der Teams-Seite den Ordner abgehängt hast und wenn du das nächste Mal auf den Channel draufklickst, wird er den Ordner mit dem Originalnamen wieder anlegen. Noch schlimmer, wenn du in Teams hingehst und du hast den Ordner Marco angelegt, du denkst, ah, das gibt ja mehrere Marcos, wir nennen den lieber Marco S, dann benennt er den quasi in Teams um, er bleibt aber auf der SharePoint-Seite als Marco. Na, das heißt,
Okay.
es fehlt diese zusätzliche und das zeigt ganz klar, dass man dieses ganze Ding tatsächlich einfach sehr ganzheitlich ansehen muss und versuchen, irgendeine 80-20-Regel sich zurechtzulegen, dass man sagt, hey, 80% der Leute arbeiten sowieso da drinnen im Teams. Denen ist es völlig wurscht. Die werden das auch nicht merken. Alle anderen wird es schon ziemlich stören und ich gehöre zu dieser Kategorie. Ja, mein Arbeiten ist eigentlich immer, ich komme in ein Team, ich gehe auf den SharePoint und sync mir die gesamte Library. Ja, damit ich immer alles dank Files on Demand zur Verfügung habe, belegt keinen Platz, aber ich habe einen einfacheren Weg zu navigieren, kriege einen besseren Überblick darüber. Und dann habe ich immer diesen Mismatch. Und das hatten wir schon diverse Mal, dass Leute dann auf der SharePoint-Seite Ordner umbelegt haben. Hier unsere Webcasts sind ein gutes Beispiel. Der Titel ist am Anfang nicht immer ganz, ganz fix. Dann gehst du hin und benennst den Channel um. Die Dateien sind nicht mehr richtig benannt. Das stört dann irgendjemanden, der benennt den Ordner um und dann ist das alles wieder out of sync. Und das ist so ein bisschen diese große Thematik, wo man sich tatsächlich einfach Gedanken machen muss in Migrationen. Und ich bin mittlerweile ein großer Fan davon, tatsächlich zu sagen, was heißt Fan? Aus der Not heraus, ist das meine Lieblingslösung, den Leuten an die Hand zu legen, hey, ignoriert diese Root-Ebene, schmeißt einfach alles in General rein. Dann ist natürlich immer die Frage, was ist, wenn jetzt was in General liegt und ich will tatsächlich einen Channel dazu machen. Also ich habe im Ordner General liegt, einen Ordner für Blogs. Jetzt merke ich irgendwann, wir haben so viel Noise im General Channel, dass wir tatsächlich viel chatten und ich will jetzt gezielt für Blog chatten. Und da muss ich die Daten halt hin und her bewegen. Das heißt, ich muss dann den Ordner Blog, den ich vorher in General als Unterordner hatte, bewegen in den Blog-Ordner. Und ich muss mir mehr Gedanken machen beim Namen geben und versuchen, die Channels gleich richtig zu benennen. Ein weiterer Grund, warum ich mit der Anlage von Channels zum Start eines Teams in der Regel sehr, sehr vorsichtig wäre, weil es genau diese Problematiken außerhalb von Teams mit sich zieht.
Ja, aber ist nicht die Argumentation eigentlich, ey, Teams ist unser Tool der Zukunft oder auch schon der Gegenwart. Alles andere haben wir noch, weil wir es halt noch haben. Und deswegen richten wir uns erstmal nach Teams. Das heißt also, Teams geht momentan so vor, das legt alles in General ab und alles, wenn ich einen Channel mache, dann wird halt ein neuer Ordner erzeugt. Also sollten wir uns nicht danach richten?
Das ist auch genau die Marschrichtung. Deswegen sage ich ja auch, das ist jetzt so meine präferierte Lösung. Wir gehen diesen Weg. Aber das hat halt immer Schmerzen. Bei 100% Cloud ist das alles neu, grüne Wiese, ist das alles toll. Aber das ist immer die Frage, wenn du die ersten File-Server migrierst, du hast ein Projekt vorher auf dem P-Laufwerk gehabt, du hast es jetzt in der Cloud, in einem Team, dann musst du das da reinschieben. Auch bei uns zum Beispiel, die Kollegen haben gesagt, wenn wir ein neues Team oder damals Group anlegen, haben wir immer einen Ordner angelegt für Invoices, für Proposals. Mein Lieblingschef hat einen Ordner für Slides haben wollen.
Ja,
Das sind alles,
warum können wir das nicht in General legen?
weil damals einfach die Leute gesagt haben, ja, ich habe ja einfach auf dem SharePoint drauf geguckt, ich habe gar nicht in Teams drauf geguckt.
Ja,
Das ist eine
okay.
Historie. Das ist einfach,
Aber es würde gehen, ja? Also es spricht
genau.
nichts dagegen.
Wenn du
Genau.
dann nicht solche Sturköpfe mich hast, die immer dieselbe Struktur haben wollen und ich sage, hey, ich arbeite eh per OneDrive, mir ist doch egal, was ihr im Teams macht und warum muss ich jetzt eine extra Ordnerhierarchie da drin haben, ist doch Bullshit. Gut, aber sagen, hey, General legt keinen eigenen Ordner an, sondern wenn du auf General auf Dateien klickst, kriegst du einfach die gesamte Library angezeigt. Samt allen Channel-Ordnern, die es vielleicht noch gibt, die dann angelegt wurden. Dann kommt wieder dieses Renaming-Problem. Das heißt, mal gucken, Microsoft hat jetzt auch schon solche Sachen dank User Voice, da gibt es entsprechende Einträge, wahrgenommen, dass es ein Problem ist, dass User sich darüber beschweren. Vielleicht haben wir im Jahr eine Lösung dafür. Und solange, wie gesagt, wie du sagst, Teams ist der Client für unsere Projekte, für unser Vorgehen. Das erreicht nicht alle sofort, aber danach müssen wir quasi das Gesamtkonzept aufsetzen.
Ja.
Gut. Wir haben
Gut.
jetzt einen harten Anschlusstermin, deswegen würden wir heute den Wrap-up machen. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schaut auf den verschiedenen Podcast-Plattformen vorbei, gebt uns Sterne, so viel ihr könnt, liked uns auch auf YouTube, subscribt das Bell-Icon hauen.
Empfehlt uns weiter, retweetet uns, yeah.
Genau, wir freuen uns, wenn hier mehr sind. Wenn ihr in Diskussionen einsteigen wollt, wie gesagt, mache das auf den Plattformen Twitter. Wir haben einen Twitter-Handle, das wir auch nochmal nutzen, um den ganzen zu posten. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die wir auch nochmal mitgeben. Wie gesagt, wir freuen uns quasi über Feedback, wenn ihr eine andere Meinung habt und gesagt, Teams ist der letzte Schrott. Das wird alles nichts. Ich nutze nur noch SharePoint pur. Dann immer her damit. Wir sind da sehr gespannt über Feedback.
Aber diskutieren das auch gerne.
Genau, so wie wir das auch hier machen.
Genau.
Alles klar.
Gut,
Hab mich gefreut,
dann
Jan.
bis
Bis
dahin. Ciao,
dann.
ciao.
Ciao, ciao.